Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Das Humboldt-Forum in Berlin soll in den kommenden Tagen, zumindest hoch oben, vervollständigt werden. Ganz nach historischem Vorbild, wie es einst das Berliner Stadtschloss auch schmückte, mit einem goldenen Kreuz auf der Kuppelspitze und knapp darunter folgender Inschrift in ebenfalls goldenen Lettern.
Es ist kein anderer Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu. Zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Gleich mehrere Stellen aus dem Neuen Testament zusammengefügt von Friedrich Wilhelm IV. Und als christlicher Alleinanspruch auf der Kuppel verewigt. Historisch korrekt also für die Rekonstruktion des Stadtschlosses, aber auch geeignet, diplomatisch womöglich, für das Humboldt-Forum, das ja eines Tages ein Raum sein möchte für Vielstimmigkeit, Austausch und Diversität. Ich habe mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau vor der Sendung gesprochen. In den kommenden Tagen sollen Kreuz und Inschrift angebracht werden. Über das Kreuz wurde ja schon heftig diskutiert. Von der Inschrift aber war bislang nicht die Rede, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also weder die Humboldt-Forum-Stiftung noch die Bundesbauverwaltung haben groß darüber geredet, dass dort auch die Inschrift nachgebaut werden soll. Also auch nicht vor 2 Jahren, als eben über das Kreuz so heftig debattiert wurde. Und das ist kein Wunder, dass sie das nicht gemacht haben, weil damit wäre endgültig klar geworden, wie hochpolitisch sowohl diese Kuppel als auch das Kreuz unter Friedrich Wilhelm IV. Gewesen sind und wie sie natürlich auch jetzt wirken. In diesem Fall hat man sich dafür entschieden, wirklich formgetreu den in den 40er Jahren zerbombten Bau nachzubauen.
Ja, formgetreu, aber natürlich auch inhaltsgetreu. Also das Motto, der christliche Gott und kein anderer neben ihm, wenn ich das mal so paraphrasieren darf, das ist vielleicht nicht das richtige Zeichen, wenn es um ein Haus gehen soll, das sich den Weltkulturen und damit natürlich auch Weltreligionen öffnet, oder?
Das ist zumindest mal ein Problem. Also diejenigen, die damals die Aufrichtung des Kreuzes verteidigt haben und zwar sehr vehement verteidigt haben, haben das eben unter 2 Gesichtspunkten gemacht. Einerseits, dass es eben zum historischen Gebäude gehört, also zur Architektur, und die andere Behauptung war durchaus eine, wenn man so will, christliche Botschaft, dass das Christentum nämlich universell sei. Das behaupten natürlich Islam und Buddhismus auch, von sich im weiteren Sinne sogar das Judentum. Und was auch ganz heftig verteidigt wurde, dass das Kreuz ein Zeichen des Friedens sei. Das sehen nun nicht nur Agnostiker ganz anders, sondern auch Buddhisten, Muslime, Hinduisten oder vor allem Animisten, also Anhänger von sogenannten Naturreligionen. Und das sind genau die Leute, deren Kulturen im Humboldt-Forum ausgestellt werden sollen. Und man darf ja nicht ganz vergessen im Hintergrund, dass die gesamte Eroberung etwa Nord- und Südamerikas oder Afrikas und des Pazifiks durch die Kolonialherren seit dem 16. Jahrhundert immer auch ein Missionsprojekt war. Und das war die eigene Legitimation, die ideologische Legitimation, auch für riesige Massaker, für den Untergang von ganzen Stadtkulturen. Und wenn man dann eben einen Satz liest, werft euch nieder vor Jesus Christus, dann ist das schon eine Aufforderung.
Es wird sich zeigen, ob die Kritiker, die jetzt wahrscheinlich auch auf den Plan gerufen werden, mit dem Argument der historischen Korrektheit sich zufrieden geben werden. Was meinen Sie, wie das ausgeht?
Ja, das ist ja durchaus eine problematische Angelegenheit, weil an dieser Stelle war zwar immer schon eine Kuppel geplant, aber erst unter Friedrich Wilhelm IV. Kommt hier eine Kapelle hin. Und zwar erst nach 1848. Diese gesamte Kapelle inklusive Inschrift und Kreuz ist von vornherein durch die Hohenzollern geplant gewesen als ein großes Siegesmonument über die Revolution von 1848. Das heißt, das ist wirklich antidemokratische Propaganda, die betrieben wurde, wenn man sich diese Zeichen genau durchliest und wenn man sich das genau analysiert. Das ist das eine. Das zweite ist, das Schloss ist ja, oder das, was wir heute Schloss nennen, ist ja in keiner Form ein Nachbau, sondern es sind ganze Teile ausgewählt worden, die man nicht nachbaut, zum Beispiel die Renaissance-Fassaden. Man hat auch keinen Teil aus der Zeit Kaiser Wilhelm II. Nachgebaut. Stattdessen hat man ganze Trakte im heutigen Stil, wenn man so will, gestalten lassen von Franco Stella. Das ist ein sehr harter italienischer Neorationalismus, die überhaupt nichts mit der historischen Fassade zu tun haben. Das ist genau das Problem bei dieser Inschrift und bei diesem Kreuz. Man hätte sich auch entscheiden können, wie es übrigens in der Bundesrepublik seit 1949 vollkommen der Usus war, dass man bestimmte Teile weglässt, einfach um die alte Botschaft nicht wieder aufleben zu lassen.
Eine Möglichkeit wäre natürlich auch noch einen Kommentar, begleitende Worte hinzuzufügen, um die Sache sozusagen ins historisch rechte Bild zu rücken. Denn die Installation von Kreuz und von Inschrift steht ja unmittelbar bevor, wenn ich das richtig verstehe. Sobald es windstill ist, ausreichend windstill, wird dort oben gearbeitet.
Zweifellos, es wird dann das Kreuz hochgehoben, das ist ja fertig montiert, wiegt 17 Tonnen, da muss man auch Windstille haben. Man könnte es kritisch kommentieren, wie zum Beispiel bei der Judensau in Wittenberg oder bei dem Kriegerdenkmal in Buxtehude oder den großen Denkmälern in Hamburg, das gemacht wurde. Das ist wohl nach unseren Informationen durchaus geplant, zumindest in den Texten der Humboldt-Forum-Stiftung scheint so etwas jetzt angedeutet zu werden, dass man sich irgendwie distanzieren will, aber man muss auch ganz klar sagen, in den geplanten Ausstellungen ist das bis jetzt überhaupt noch kein Thema, nämlich dass man darauf hinweist, was für eine problematische Botschaft diese Kuppel, dieses Kreuz und vor allem jetzt diese Inschrift neuerlich vermitteln werden.
Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau, wir sprachen über Kreuz und Inschrift auf der Humboldt-Forum-Kuppel. Nähe und Distanz, ein Thema für uns alle in diesen Wochen. Wie viel Abstand ist nötig für die Gesundheit? Wie viel Abstand aber ist schädlich für unser Miteinander? Mit Zwischenräumen hat sich der Architekt und Bildhauer Erich Reusch intensiv auseinandergesetzt. Dort, wo faktisch nichts war, hat er Spannungsfelder entstehen lassen. Und zwar durch das, was er zum Teil weit voneinander entfernt platziert hat. Erich Reusch gilt deshalb als Erfinder der dezentralen Skulptur. Der Dokumentarteilnehmer und langjährige Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie Erich Reusch und seine Arbeiten im öffentlichen Raum finden sich in mehreren deutschen Städten. Auch das Ehrenmal im Innenhof des Bendlerblocks in Berlin hat er einst künstlerisch neu gestaltet. Für das Bochumer Museum unter Tage hatte er eine Retrospektive vorbereitet, weil aber Erich Reusch im vergangenen Dezember mit 94 Jahren gestorben ist, wurde aus der Ausstellung mit und über ihn jetzt eine in Gedenken an ihn. Grenzenlos heißt sie und Christiane Vielhaber hat sie besucht für uns. Frau Vielhaber, was so im öffentlichen Raum steht, das lässt sich ja schwer für eine bestimmte Zeit in ein Museum verpflanzen. Gibt es also viele Fotografien zu sehen in Bochum von Werken aus ganz Deutschland?
Ich will sagen, Gottlob, ganz wenige, aber was Sie eben erwähnten, diese Arbeit ist so typisch für Erich Reusch. Dieser Innenhof vom Bendlerblock, das wurde ausgeschrieben an Künstler und er hat das gewonnen 1978 und da stand schon eine Skulptur in diesem Innenhof, wo die ja nun alle erschossen sind, die Attentäter von 1944. Und sein Professor, bei dem er in Berlin studiert hatte, Richard Scheibe, hatte da auf einem Sockel stehen einen Soldaten, einen gefesselten Soldaten, so hinten, die Hände zusammen. Und dann kommt Erich Reusch und holt den von diesem Sockel runter, stellt ihn auf Augenhöhe mit uns, nimmt diese Rasenfläche weg, pflastert das und macht da einfach zwei Schwellen, die eigentlich gar nichts mit dieser Skulptur zu tun haben, die ja nicht sein Werk sind. Und sie stehen davor und dann kommt alles in ihrem Kopf. Was sind das für Schwellen? Sind das Eisenbahnschwellen? Sind das Schwellen, die wir zu der Nazizeit haben oder alles? Und dieser Mensch, der eben runtergeholt wird vom Sockel. Und da ist der ganze Reusch drin, denn ich würde doch sagen, was ich von der Skulptur, von der deutschen Skulptur nach 1945 weiß, ist er der Vater der sockellosen Skulptur, der es einfach runtergeholt hat und auf den Boden gestellt hat. Und dezentral. Wir kennen das ja immer, wir gehen auf eine Skulptur zu, die hat meistens eine Schauseite, wohl das Wesen der Skulptur, wir können drumherum gehen. Aber er verteilt Skulpturen im Raum und das ist ihm das Wichtige und da merkt man eben auch, dass er Architekt war.
Aber nicht nur die großen Skulpturen, sondern ja auch frühere Werke, auch spätere Werke. Wenn es um Raum und Räumlichkeit geht bei Reusch, wie hat er diese beiden Themen noch künstlerisch umgesetzt? Auch farblicher zum Teil, ne?
Farblich erst ganz zum Schluss, das ist das Spannende eigentlich an diesen, sind im Grunde genommen nur drei große Räume unter Tage. Spaß macht der Anfang, wo Sie sehen, wie der in den Raum reingeht. Dann hat er so eine Plexiglasfläche, das ist auch typisch. Wer hat damals in den 50er Jahren mit Plexiglas gearbeitet, wenn er nicht Architekt war? Und dann bohrt er da rein und dann tut er so Stäbchen rein, bunte Stäbchen so. Und dann denken die, was machen die? So wie Tentakel im Raum, manchmal ein bisschen quer und so. Oder er macht ein Relief, das hat mir Spaß gemacht. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Dann macht er so eine unregelmäßige Wurst, die sich eben nicht treffen, die beiden Sachen. Und das ist eben nicht minimalistisch. Dann hätte er einen Kreis genommen oder einen Halbkreis. Sondern diese kleine Wurst, die da so rumgeht, grau und grau. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann kommt der Reusch, der berühmt ist. Dann hat er nämlich Ruß genommen oder Kohlestaub und hat den elektrostatisch aufgeladen und dann ist er wieder beim Plexiglas. Wenn Sie jetzt an diesem Plexiglas schreiben, reiben, dürfen sie heute natürlich nicht. Dann macht der Ruß Bewegung. Und der hat dann meistens diese Plexiglaskästen in Felder geteilt. Und wenn sich das so bewegt hat, aus heutiger Sicht stehen sie davor und denken, es ist unheimlich dekorativ und es sind so fast wie so Kohlelandschaften.
Grenzenlos heißt die Ausstellung, also muss man so verstehen, dass die Werke von ihm ja auch immer über den Raum hinausreichen eigentlich, zumindest auch die Skulpturen. Ne? Kann man den Titel so verstehen?
Man könnte ihn so verstehen und bei der Skulptur im öffentlichen Raum oder auch bei vielen Sachen, die er eigentlich gar nicht realisiert hat, die in seinem Kopf standen, gefunden hat. Ja, aber hier sind es ja drei Räume und dann merken Sie nur am Schluss, wie frech der am Schluss wird. Er nimmt also so Bruchstücke von diesen durchgefärbten Plexiglas-Dingern und macht daraus Formen. Die Amerikaner haben das dann Shaped Canvases genannt, aber die sind einfach abgebrochen und dann sind das richtig, die können Sie gar nicht beschreiben, diese Form. Und dann setzt er die auf und sockelt, natürlich, den er wieder geschaffen hat. Und dann sind das eigentlich wieder klassische Skulpturen, nur bunt.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Erich Reusch grenzenlos im Museum unter Tage in Bochum. Vielen Dank. Ja, alles andere als grenzenlos sind dagegen die Möglichkeiten, in Corona-Zeiten ein Festival für neues Musiktheater auszurichten, wie es die Münchner Biennale ist. Eng an eng im Publikum, laut singend und körperlich aktiv auf der Bühne. Man musste also umdisponieren bei der Münchner Biennale und kündigte an, im Corona-Jahr 2020 ein dynamisches Festival zu werden. Geplant war unter anderem ein Musiktheater von Georges Camerun über den Klassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder. Was für ein Glück, wenn man zu einer Musiktheater-Biennale mehrfach Talente einlädt.
Da ich ja Hörspiele auch mache, habe ich dann eben sofort die Idee gehabt, als erste Form ein Hörspiel zu probieren.
M, eine Stadt sucht einen Mörder, Georges Camerouns Interpretation also nicht als Musiktheater, sondern kurzerhand Teil 1 als Hörspiel. Gestern Abend war die Ursendung zu hören. Dann blendet das Bild auf. Frage an unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Der Film von Fritz Lang ist, wie gesagt, ein Klassiker, aber ich gehe mal davon aus, dass Georges Camerun nicht 1:1 diesen Film ins Radio geholt hat. Würde zumindest nicht so ganz zu ihm bzw. zu seiner Arbeitsweise passen.
Ja, das Konzept, muss ich sagen, fand ich erstmal auf dem Papier sehr, sehr überzeugend, nämlich diesen Film gleichsam als einen Ausgangspunkt oder vielleicht auch Assoziationsraum zu nehmen und dass wir diskutieren in diesem Stück oder Fragen diskutiert bekommen zu Überwachung, zu Bedrohung, auch natürlich zum Coronavirus, das passt ja auch dazu. Also das spielt auch in dem Stück, in diesem Hörstück immer wieder eine Rolle. Mein Einwand ist leider auf mehreren Ebenen. Das eine ist rein, was die künstlerische Umsetzung betrifft. Das bleibt doch weit hinter dem Stand von Hörkunst der Gegenwart zurück. Es ist eher so ein bisschen schluffig alles gesprochen und inszeniert von Mitwirkenden des Ensembles vom Residenztheater in München. Dann gibt es auch eine Zoom-Konferenz, die wir sozusagen mitbekommen, in dem sich die Macher darüber unterhalten, wie es denn in dem Stück weitergeht. Und dann gibt es vor allen Dingen einen Einwand inhaltlich. Es ist nämlich wild und wüst assoziiert und politisch doch sehr korrekt. Also es wird auch das Thema der Geflüchteten thematisiert, in dem ein Mann von Bayern an die Ostsee muss mit zwei Koffern und darüber dann berichtet. Das ist alles sehr, sehr bieder und gediegen, finde ich letztlich, und hat mir nicht so Lust gemacht auf das, was noch kommen soll, nämlich eine Klanginstallation und irgendwann dann das fertige Musiktheater.
Ja, politisch auch, aber politisch, kritisch und musikalisch ist eine Nachrichtensendung von zwei senegalesischen Künstlern. Seit Jahren machen sie diese Sendung, die heißt Journal Rapé. Und auch der Abend bzw. die 10 Ausgaben von Journal Rapé bei der Münchner Biennale hießen Journal Rapé. Je suis berbère, bantou, bamineke, bamana, pygmé, azandé, bakongo, mousse, initié chez les dogons des falaises de Bandiagara. Je suis bushman, himba, mandia. Ja, 10 Sonderausgaben also bei der Münchner Biennale. Auch das, Herr Fuchs, vermute ich mal, nicht Musiktheater im klassischen Sinne, oder?
Nein, aber eine absolute Entdeckung. Die beiden heißen Kaiti und Xuman, machen das eben einige Jahre schon im Senegal. Und diese 10 Ausgaben, von denen es jetzt 6 Stück bereits abzurufen gibt, das ist jeweils so ein Clip von 5 bis 8 Minuten Länge zu einem Thema. Das kann etwas Politisches sein, was eben Kolonialisierung betrifft. Da wird wirklich per Rap und auch per Videomaterial uns eine Geschichtslektion, aber sehr undidaktisch, sehr unakademisch geboten. gefunden. Es ist ganz, auch hier ganz wild assoziativ. Es gibt eine Anklage, was die Geflüchteten, die im Mittelmeer etwa ertrinken, betrifft, dass einem wirklich unter die Haut geht. Da reichen 3-4 Zeilen aus und 2 Bilder und es ist alles sozusagen total präsent und geht einem durch Mark und Bein. Und dann ist es aber auch ein bisschen selbstironisch, dann wird so eine Postkartenidylle dort präsentiert. Und letztlich muss ich sagen, ist das aber ein extrem auch künstlerisch spannender Beitrag. Es ist, die beiden sind blitzgescheit, es ist auf den Punkt gebracht und auch selbstkritisch. Es geht nämlich darum, nicht nur Europa oder jetzt China ist böse, weil sie in Afrika Geld verdienen wollen, ja, sondern es geht auch um die eigenen Herrscher, die eben den Ländern nicht immer gut tun. Also vielschichtig und wirklich eine große Empfehlung.
Mhm. Bei M, eine Stadt sucht einen Mörder, haben Sie gerade schon in Aussicht gestellt. Das geht noch weiter, auch in anderen Formaten. Überhaupt, wie geht es weiter? Werden auch die restlichen Programme bei der Münchner Biennale für Neues Musiktheater noch digital zu erleben sein?
Da hat man sich dagegen entschlossen. Es wird nur kleine Videoclips im Sinne von Botschaften oder Appetizern geben. Die Produktionen sollen innerhalb von 18 Monaten tatsächlich möglichst alle realisiert werden. Die meisten sind ja Koproduktionen. Das heißt zum Beispiel in Braunschweig oder in Halle sollte das eigentlich herauskommen nach der Münchner Premiere. Da hofft man, dass es also an diesen Orten jeweils erstmal präsentiert wird. Und vielleicht gibt es eine Art Showcase zu Ostern nächstes Jahr in München. Eine Sache, die man machen muss, finde ich, ein Stück von Janni Christou, 6 Komponistinnen und Komponisten, die also Skizzen genommen haben von diesem wichtigen Komponisten und daraus ein neues Theater machen. Das heißt, vom Konzept her ist das, finde ich, ein vielversprechender Jahrgang, der muss gerettet werden und es gibt gute Chancen. Anderthalb Jahre brauchen wir allerdings Geduld.
Okay, Jörn-Florian Fuchs über die erste Woche der Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Vielen Dank. Der kleine orangefarbene Aufkleber auf dem Buch Spiegel-Bestseller ist der literarisches Gütesiegel oder einfach nur Verkaufsbeschleuniger. Bevor morgen die neue Bestsellerliste veröffentlicht wird, knüpfen wir uns mal den Bestseller vor und stellen die Frage, wer hat ihn eigentlich erfunden?
Endlich mal erklärt.
Eine unglückliche Liebesgeschichte, ein guter Garant für einen Bestseller. Und so verfielen in den 1770ern auch massenweise junge Männer einem Buch, das die ganz großen Gefühle versprach. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe lösten geradezu eine Manie aus, nicht nur bei deutschen Lesern, sondern europaweit. Gebührt Goethes Werther also das Prädikat erster Bestseller aller Zeiten? Das ist die Frage an die Literaturkritikerin Maike Albart. Hat also Goethe den Verkaufsschlager erfunden oder wer war's?
Nein, der Bestseller kommt natürlich, wie so vieles in unserem Kulturleben, aus Amerika. Aber Goethe hat schon die ersten Effekte gehabt, die wir dann auch sehr viel später bei der Harry Potter-Serie zum Beispiel beobachten konnten. Die jungen Männer haben sich dann ja auch so gekleidet wie Werther angeblich, mit kanariengelben Hosen, oder es gab Figuren von Werther. Also solche Phänomene waren dann da etwas, das europaweit plötzlich eine Rolle spielte. Und der Bestseller an sich, das war wurde zum ersten Mal in einer Zeitung in Kansas City erwähnt, und zwar 1889. Und 8 Jahre später kam dann auch noch die Bestsellerliste dazu. Also das war ein Phänomen, das sich im Zuge eigentlich des Kapitalismus, kann man sagen, also als die Automatisierung der Buchproduktion einsetzte, als alles schneller wurde, da stellte sich auch der Bestseller an sich ein. Es waren halt billig gemachte Bücher und die kamen übrigens fast immer aus England in den ersten Jahren.
Da bekam das Kind also den Namen Bestseller. Wie weit muss man aber in der Geschichte sonst zurückgehen? Also gab es auch vor der Unterhaltungsindustrie so etwas wie diese Bestseller?
Also heute spricht man von Bestsellern, wenn es über 100.000 Exemplare sind. Aber es gab natürlich im Grunde genommen schon von Anfang an, also seit dem 16. Jahrhundert, Bücher, die um die Welt gingen. Es gab im Zuge der Reformation, also zum Beispiel die Bibel selbstverständlich, die Luther-Übersetzung, aber auch Sebastian Brants Narrenschiff, das war vor der Reformation das populärste Buch. Dann sehr viele, sehr gut verkäufliche Bücher aus England im Zuge der Aufklärung. Das war auch alles sehr erfolgreich, zum Beispiel Robinson Crusoe von Defoe oder Swifts Gulliver. Und da ist interessant, dass das dann auch einherging mit dem Urheberrecht. Also diese Schriftsteller haben dann auch was gehabt davon und Geld verdient. Und dann die wirklich großen Bestseller, die dann auch schon in die Millionen gingen, das war dann im 20. Jahrhundert der Fall, als es in den USA an Fahrt gewann. Also ich glaube, fast jeder kennt Vom Winde verweht. Das war so ein Millionenseller. Aber sehr interessant fand ich, das habe ich jetzt erst auch gelernt, dass zum Beispiel Agatha Christie sich 2 Milliarden Mal weltweit weltweit verkauft hat. Und die hat aber nur zweimal Titel auf der Liste gehabt. Also es sind dann auch solche Longseller, die funktioniert haben und nicht nur diese Fastseller.
Ja, und zum Trost für Agatha Christie. Irgendwann verschwindet ja dann doch jeder Buchtitel auch von der Bestsellerliste. Wie nachhaltig ist denn überhaupt so eine Listenplatzierung?
Das ist auch, fand ich, sehr aufschlussreich, dass nämlich viele Titel dann wirklich nur ein paar Monate dort stehen und dann sich vielleicht 500.000 Mal verkaufen, was natürlich sehr schön ist für den Verfasser, aber dann gehen sie wieder unter. Und oft sind dann doch Qualitätsbücher, also große Literatur, die Bücher, die am Ende sich dann bewähren auf dem Buchmarkt. Also wenn Sie denken daran, dass etwas wie die Romane von Kafka sich nur ein paar hundert Mal verkauft hat oder sogar noch weniger und seit Jahrzehnten jetzt aber schon eine Rolle spielt. Also das ist dann doch das, was am Ende das bessere Buch ist. Das setzt sich dann durch, auch wenn die Bestseller natürlich sehr viel widerspiegeln von unserer Gegenwart und von dem, was gerade gefällt. Also man kann sehr viel erfahren über die Gesellschaft an sich.
Ja, da könnte man eigentlich einen Satz draus ableiten. Gut verkauft ist natürlich noch lange nicht auch gut gemacht. Wie stehen Sie jetzt als Literaturkritikerin zu Bestsellern? Sind Sie davon berufswegen erstmal kritisch?
Ich schaue mir natürlich sehr genau an, was das für Bücher sind. Bestimmte Bestseller kann ich überhaupt nicht lesen. Also zum Beispiel Coelho, es hat auch etwas mit der Sprache zu tun. Aber es ist natürlich, das kann man ja bei Umberto Eco wunderbar lernen, etwas, woran man wirklich sehr gut studieren kann, wie auch Erzählmechanismen funktionieren. Auch dafür gibt es Schemata. Also Sie finden sehr viel von Shakespeare, auch in aktuellen Bestsellern. Und das ist dann wiederum eine Aussage darüber, was eine Gesellschaft gerade umtreibt. Also die Liebesgeschichte funktioniert, glaube ich, fast immer. Aber auch Erziehungsromane, großes Unglück in der Jugend, wie schon bei Werther, ist ebenfalls etwas, das immer wieder sehr gerne gelesen wird. Also hochinteressant bleibt dieses Phänomen.
Danke, Maike Albart. Wir sprachen, beziehungsweise Sie gaben die Antworten auf die Frage, wer hat ihn eigentlich erfunden, den Bestseller? Ja, und jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldungen heute von und mit Susanne Lurwig.
Ja, wie wichtig Kunst und Kultur ist, das bestätigte heute noch einmal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er sendete seine Videobotschaft anlässlich der Ausstellung im Marbacher Literaturarchiv Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie. Die ist ab heute schon digital zu sehen und morgen kann sie dann auch tatsächlich besucht werden. Der 200. Geburtstag Hölderlins, der wird ja soweit möglich breit gefeiert, unter anderem im Hölderlin-Turm in Tübingen und eben nun auch im Marbacher Literaturarchiv. Und weder das Literaturarchiv noch sein Literaturmuseum seien ein Club der toten Dichter, so Steinmeier, sondern hier sei Literatur, auch die alte, immer Herausforderung an die Gegenwart. Und diese Gegenwart ist eben geprägt von der Corona-Pandemie und so will das Literaturarchiv gemeinsam mit dem Schauspiel Stuttgart eine kulturelle Lücke in der Krise füllen. Ab Montag werden Gedichte auf Bestellung gelesen, am Telefon ganz persönlich. Nach einer kostenlosen Online-Buchung rufen Schauspieler am Nachmittag zum vereinbarten Zeitpunkt an und lesen dann beispielsweise Hölderlin oder Nelly Sachs vor. Während die einen versuchen, das kulturelle Leben wieder langsam anlaufen zu lassen, werden woanders immer noch zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. So auch die Ruhrfestspiele. Und auch hier ist die Lücke ziemlich groß. Und um sie ein wenig zu schließen, ist seit dieser Woche ein Fotokunstwerk an der Fassade des Ruhrfestspielhauses zu sehen. Inside Out Project, so der Titel der Aktion des französischen Künstlers J.R. Er hatte Besucher, aber auch Mitwirkende der renommierten Ruhrfestspiele aufgefordert, aus der Isolation Porträtfotos zu schicken. Das Ergebnis ist ein großformatiger Bilderteppich aus hunderten Porträts, der die gesamte gläserne Frontseite des Festspielgebäudes in Recklinghausen bedeckt. Die Frontseite der städtischen Bühne Frankfurt, die stand eigentlich schon zum Abriss bereit. Doch die Bagger, die werden wohl nicht anrücken. Denn das Landesdenkmalamt hat sein Veto eingelegt. Es stellte das Foyer der Theater-Doppelanlage unter Denkmalschutz. In dem hängt ja unter anderem ein Bild von Marc Chagall. Und der Landesdenkmalpfleger Heinz Wionski hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, es bestehe durchaus ein öffentliches Interesse am Erhalt des Foyers.
Susanne Lurwig, vielen Dank für die Kulturnachrichten. Nicht nur die Kultur wandert ins Netz, auch die Politik. Der erste CSU-Parteitag im Internet, das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse an Kultur heute, sagt Maja Elmenreich.